Wir hören als Lesung heute einen Text von Kahil Gibran von der Liebe. Wenn die Liebe dir winkt, folge ihr, sind ihre Wege auch schwer und steil. Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin. Auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie. Auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern kann, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich. So, wie sie dich wachsen lässt, beschneidet sie dich. So, wie sie emporsteigt zu deinen Höhen und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne zittern, steigt sie hinab zu deinen Wurzeln und erschüttert sie in ihrer Erdgebundenheit. Wie Korngaben sammelt sie dich um sich. Sie drischt dich, um dich nackt zu machen. Sie siebt dich, um dich von deiner Spreu zu befreien. Sie mahlt dich, bis du weiß bist. Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist. Und dann weiht sie dich ihrem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. All dies wird die Liebe mit dir machen, damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu bedecken und vom Dreschboden der Liebe zu gehen in die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht dein ganzes Lachen, und weinen, aber nicht all deine Tränen. Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus nahm den Petrus, den Jakobus und den Johannes mit sich und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie mit ihm allein waren. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden leuchtend weiß, so weiß, wie sie kein Färber auf Erden machen kann. Und es erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Da sagte Petrus zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da erschien eine Wolke und hüllte sie ein. Und aus der Wolke kam eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. auf ihn sollt ihr hören. Und als sie umherblickten, sahen sie plötzlich niemand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Sie griffen das Wort auf und fragten einander, was das bedeute, von den Toten auferstehen. Evangelium Jesu Christi. Ich sage erstmal, worüber ich nicht predige. Diese Gotteserscheinung aus der Wolke. Das ist sehr präzis geschildert. Wenn die Meditation voranschreitet, dann ist es wie in der Wolke. Es wird alles eingehüllt, man kann nichts mehr wahrnehmen. Und die Stimme aus der Wolke ist sehr präzis geschildert. Es gibt Anreden. Gott redet Menschen an. Das ist mein geliebter Sohn, ihr Jünger. Kapiert es? Also darüber rede ich nicht. Das ist eine Gotteserscheinung, die eine Intronisation Jesu enthält. Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Über das Hören rede ich auch nicht. Das ist das, was wir hier permanent versuchen zu praktizieren. Hören heißt, was ist, an sich heranlassen. Und damit auch in die Konflikte, die das Gehör, die inneren Konflikte, die das Gehörte auslöst, sozusagen zu durchleben, bis man klar hat, was zu tun ist. Das machen wir hier. Schlecht und recht. Darüber rede ich auch nicht. Ich möchte über Folgendes reden. Wer hier intronisiert wird? Mein geliebter Sohn. Jesus. Die Geschichte fängt eigentlich damit an, dass es heißt, nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und den Johannes und so weiter. Was war vor 6 Tagen? Da hat er ihnen erklärt, dass der Menschensohn leiden müsse. Wer hier intronisiert wird, ist einer, der bewusst auf seinen Tod zugeht und nicht nur auf seinen Tod, so wie wir auf unseren zugehen könnten, wenn wir ihn nicht verdrängen würden, wenn wir nicht dächten, ach der Tod, das ist ganz am Ende, das ist noch weit, das muss ich jetzt nicht drum kümmern. Er geht nicht nur auf einen Tod zu wie jeder Mensch, er geht regelrecht auf seine Vernichtung zu. Und der Text spiegelt etwas wider, was wir in der Lesung schon gehört haben. Die Kehrseite der Liebe ist das Leiden oder die Reinigung. Die Kehrseite der Herrlichkeit, der Gottgleichheit, der Erhebung zu Gott, der Intronisation, ist die Vernichtung. Weil hier 2 Franziskanerinnen sitzen, über die wahre Freude Franziskus, was ist die wahre Freude? Freude, richtige Freude, ist nicht, wenn alle hochnäsigen Hochschulprofessoren von Paris in den Orden eintreten, ist nicht, wenn die ganzen Könige und so weiter und Prälaten, also die ganzen Machthaber nördlich der Alpen, auch in den Orden eintreten, ist nicht der Erfolg, wenn die Minderbrüder den Sultan und die Mohammedaner bekehren, sondern wenn man das Leiden, das alltägliche Leiden annehmen kann. Er bringt dann die schöne Geschichte, im Winter geht er von Perugia, ist alles eiskalt und die Wassertropfen gefrieren am Habitsaum und schlagen die Beine wund, geht er nach Assisi und klopft abends, nachts bei den Brüdern, um reinzukommen, und der Pförtner lässt ihn nicht rein, auf so einen wie dich haben wir gerade gewartet, verpiss dich. Und dann heißt der letzte Satz, wenn ich Geduld habe und nicht erregt werde, darin ist die wahre Freude. Also es geht um dieses Ineinander von dem, was Gott gibt und ja, in irgendeiner Form leiden. Ich möchte mich vor allem dem Petrus und Konsorten zuwenden. Der Petrus findet es gut, dass er da auf dem Berg ist und die Kleider von Jesus ganz weiß werden, und dann kommen noch die zwei anderen dazu. Der will er Hütten bauen, stimmt, die Gerechten, die werden in ewigen Wohnungen wohnen. Vermutlich will er aber auch, was er so gut findet, seine Erfahrung, seine Teilhabe an der Herrlichkeit, die sich da vollzieht, will er die halten, festhalten. So wie wir gerne unsere guten Meditationserfahrungen festhalten wollen, oder überhaupt, wenn es so eine Hochphase im Leben gibt und dann denken, ah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt so geht es jetzt weiter. Derselbe Petrus hat vor 6 Tagen, den berühmten 6 Tagen, wo Jesus den Jüngern eröffnet hat, dass er leiden werde, gesagt, na also niemals. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du dich da umbringen lässt. Und handelt sich einen harschen Rüffel ein, weg von mir, Satan. Die Jünger, gerade im Markus-Evangelium, da gibt es die Figur des Jüngerunverständnisses, genau. Die Jünger werden über viele Kapitel hinweg immer wieder dargestellt als, versteht ihr noch immer nicht? Nee, verstehen nicht. Machen sich Sorgen, haben gerade erlebt, wie Brot aus 3 Broten für 4000 Leute also verwandelt wird, und machen sich Sorgen, dass sie nichts zum Essen dabei haben. Sie verstehen es nicht. Sie verstehen es nicht. Noch nach der Auferstehung die Emmaus-Jünger, als die ihr Bündel packen und sagen, ja, dumm gelaufen, ist nichts geworden mit dem, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, zurück auf die Dörfer und an den heimischen Herd, sagt er zu ihnen, was ist denn? Versteht ihr denn nicht, dass der Messias all dies erleiden musste, um so in seine Herrlichkeit einzugehen? Nee, das haben sie nicht verstanden. Wir erleben die Jünger, wie sie groß rauskommen wollen. Sie unterhalten sich drüber, wer der Größte ist. Er belehrt sie dann, dass der Größte der Diener aller ist. Das haben sie gehört. Als dann beim letzten Abendmahl alles ist perfekt gerichtet, nur der Sklave fehlt, der die dreckigen Füße wäscht. Keiner der Herren kommt auf die Idee, dass er vielleicht diesen Dienst übernehmen könnte. Jesus hat die Idee. Oder die beiden Zebedäus-Söhne, da kreuzt sogar die Mama auf und sagt, gell, meine Buben, wenn du mit deinem Reich, dann sitzen die rechts und links von dir. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Dieses Wissen, dass Liebe und Leiden, dass Herrlichkeit und Leiden, dass wahre Freude und Leiden wie zwei Seiten einer Medaille sind, das ist ein Wissen, das wir nicht halten können. Immer wieder nicht. Wir können auswendig lernen, dass der Mount Everest so und so hoch ist und wir wissen alles, aber das wissen wir nicht. Immer wieder werden wir ertappt. Wenn das Leiden kommt im Leben und es kommt ganz unversehens. Also es kommt manchmal auch ganz heftig, das gibt's auch, aber das ist fast noch einfacher, weil man kapiert, so, jetzt aufgepasst. Aber dieses Kleine im Alltag. Ich gebe mir Mühe mit dem Essen, es ist gut geworden, keiner registriert's. Bin ich enttäuscht. Ich mache tolle Sachen beruflich, keine Anerkennung. Das kommt alles, die kleinen Missstimmungen. Das Kleine nicht gesehen werden. Wir bemühen uns und bringen was nicht fertig und schon ist der Zweifel tief, ob wir überhaupt was taugen. Da spielt die Musik. Ich weiß nicht, wie man das lernt. Ich kann mich jedenfalls mit meiner Geschichte in die Reihen der unverständigen Jünger hervorragend einreihen. Hervorragend. Ich war 16 Jahre Ordensmann, bis ich anfing zu überlegen, was ist eigentlich Ordensleben? Ich lebe da in meiner Gemeinschaft, ich arbeite, ich bete, ich lebe in dem Rahmen, ich halte die Gebote einigermaßen. Das halte ich auch für eine Augenauswischerei, zu meinen, wir könnten die Gebote so halten, ja. So halbwegs halt, wollen ja nicht mit der Goldwaage rumgehen. Aber was ist eigentlich Ordensleben? Worauf kommt es eigentlich an? Ich habe Jahre gebraucht, bis es für mich zur Gewissheit wurde, irgendwie muss es mit dem Kreuz zu tun haben. Bis ich es hier oben mal auf den Schirm gekriegt habe. Aber keine Rede davon, dass ich das leben konnte. Ich entsinne mich, da war ich 10 Jahre später ungefähr. gab es einen heftigen Teamkonflikt. Heftig. Und ich habe mich bei meinem Begleiter über die Kollegen im Team heftigst beschwert und ausgelassen und alle möglichen Rachefeldzüge geplant, wie ich es den Schweinen heimzahlen kann. Dann sagte der ganz trocken, ja, ja, gell, wenn's dann das Kreuz kommt, dann will man nichts davon wissen. Das hat mich getroffen bis in die, klar, so einfach, natürlich. Keine Rede davon. Nochmal, ich rede nicht von Masochismus oder von, sondern ich rede von Liebe, von Herrlichkeit, von wahrer Freude, die man aber nur erlangen kann, wenn man ihre Kehrseite auch akzeptiert. Mit den Wünschen ist es mir so gegangen, man muss genügend Erfolg haben und sich genügend Wünsche erfüllen können und genügend Welt erobert haben, um langsam zu merken, dass das überhaupt nicht satt macht. Wenn's dumm kommt, hat man sogar noch sich verloren dabei. Ich habe es nur so gelernt oder angefangen zu lernen. Ich glaube, es ist der letzte Satz, den du vorgelesen hast, da über die Liebe, heißt: Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken. Denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf. Das ist so wie am Ende im Johannesevangelium, nachdem der Petrus, der groß vor der Passion das Maul aufgerissen hat und sagte: Und wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und dann tiefer reingerasselt ist als alle anderen. So hat er vermutlich gelernt. Dem dann gesagt wird: Petrus, als du jung warst, da hast du dich selber gegürtet und bist hingegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt wirst, dann gürte dich ein anderer und wird dich führen, wohin du nicht willst. Das ist der Anruf der Gnade. Das wär's, wenn wir uns führen lassen könnten, wohin wir nicht wollen. Dann würden wir die Liebe, die Herrlichkeit und die wahre Freude kennenlernen.